Frederick Forsyth, Cobra. Züngeln. Der halbwüchsige Junge starb. Kein Mensch wusste es, und nur einen hätte es gekümmert. Dürr wie ein Skelett nach einem durch Drogen ruinierten Leben, kauerte er auf einem stinkenden Strohsack in der Ecke eines dreckigen Zimmers in einem verlassenen Wohnblock. Der Slum lag in einer der gescheiterten Projects genannten Wohnsiedlungen in Anacostia, einem Teil von Washington D.C., auf den die Stadt nicht stolz ist und der von Touristen nie besucht wird. Wenn der Junge gewusst hätte, dass sein Tod einen Krieg auslösen würde, hätte er es nicht verstanden, aber es hätte ihn auch nicht interessiert. So wirkt der Drogenmissbrauch auf einen jungen Verstand. Er zerstört ihn. Das spätsommerliche Dinner im Weißen Haus war nach den Maßstäben der präsidialen Gastlichkeit eher klein. 20 Gäste, 10 Paare, setzten sich nach den Drinks, die in einem Vorraum gereicht worden waren, zu Tisch, und 18 waren höchst beeindruckt davon, hier zu sein. 9 von ihnen waren leitende freiwillige Mitarbeiter der Veterans Administration, des Verbandes, der sich landesweit um das Wohlergehen derjenigen kümmert, die in den bewaffneten Streitkräften gedient haben. Die First Lady persönlich hatte sie durch die Räume geführt, und jetzt saßen sie unter den wachsamen Blicken des Majordomus da und warteten darauf, dass die Suppe serviert wurde. Als die ältliche Kellnerin zu weinen anfing, löste das leise Betretenheit aus. Sie tat es lautlos, aber die Terrine in ihren Händen begann zu zittern. Die First Lady saß auf der anderen Seite des runden Tisches. Sie blickte von dem Gast auf, dem gerade Suppe eingeschenkt wurde, und sah die Tränen, die lautlos über die Wange der Kellnerin rannen. Der Majordomus, dem nichts entging, was dem Präsidenten missfallen könnte, folgte ihrem Blick und ging mit leisen, aber schnellen Schritten um den Tisch herum. Er nickte einem Kellner in der Nähe energisch zu, damit dieser die Terrine übernahm, bevor es zu einer Katastrophe kommen konnte, und buxierte dann die ältere Frau vom Tisch weg und auf die Schwingtür zu, die in den Anrichterraum vor der Küche führte. Als die beiden verschwunden waren, betupfte die First Lady sich die Lippen, entschuldigte sich leise bei dem pensionierten General zu ihrer Linken, stand auf und folgte ihnen. Im Anrichterraum saß die Kellnerin auf einem Stuhl. Ihre Schultern zuckten und sie murmelte: »Es tut mir leid, es tut mir so leid.« Der Gesichtsausdruck des Majordomus ließ erkennen, dass er nicht in nachsichtiger Stimmung war. Vor dem Präsidenten bekam man keinen Zusammenbruch. Die First Lady bedeutete ihm, ins Speisezimmer zurückzukehren. Dann beugte sie sich über die weinende Frau, die sich mit dem Saum ihrer Schürze die Augen betupfte und sich noch immer entschuldigte. 1-2 behutsame Fragen, und die Kellnerin Maybell erklärte ihren ungewöhnlichen Lapsus. Die Polizei habe den Leichnam ihres einzigen Enkels gefunden, des Jungen, den sie großgezogen habe, nachdem sein Vater 9 Jahre zuvor in den Trümmern des World Trade Centers umgekommen sei, als das Kind 6 Jahre alt war. Man habe ihr die Todesursache erklärt, die der Leichenbeschauer festgestellt hatte, und ihr mitgeteilt, der Leichnam könne in der städtischen Leichenhalle abgeholt werden. So kam es, dass die First Lady der USA und eine ältliche Kellnerin, beide Nachkommen von Sklaven, einander in einer Ecke des Anrichterraums trösteten, während ein paar Schritte weit entfernt die führenden Figuren der Veterans Administration bei Suppe und Croutons gestellte Konversation betrieben. 5 Stunden später, in der beinahe vollkommenen Dunkelheit des Schlafzimmers, in das durch die kugelsicheren Scheiben und am Vorhang vorbei nur ein schmaler Streifen Licht von der permanenten Helligkeit über der Stadt Washington drang, merkte die First Lady, dass der Mann an ihrer Seite nicht schlief. Der Präsident war hauptsächlich bei seiner Großmutter aufgewachsen. Er wusste, welche Beziehung ein Junge zu seiner Großmutter haben kann, und es war ihm wichtig. Obwohl er es gewohnt war, morgens früh aufzustehen und sich mit einem rigorosen Gymnastikprogramm in Form zu halten, konnte er nicht einschlafen. Er lag im Dunkeln und dachte nach. Er hatte bereits entschieden, dass der 15-Jährige, wer immer er sein mochte, nicht in einem Armengrab verscharrt werden, sondern ein anständiges Begräbnis auf einem richtigen Friedhof bekommen sollte. Doch was ihm keine Ruhe ließ, war die Todesursache bei einem so jungen Menschen aus armer, aber entschieden respektabler Familie. Kurz nach drei schwang er die langen Beine aus dem Bett und griff nach seinem Bademantel.
»Wo willst du hin?«
fragte seine Frau schlaftrunken. »Bin gleich wieder da«, antwortete er, verknotete den Gürtel und tappte ins Ankleidezimmer. Als er das Telefon in der Hand hielt, dauerte es 2 Sekunden, bis sich jemand meldete. Falls die diensthabende Telefonistin zu dieser Nachtzeit, in der die menschliche Tatkraft ihren tiefsten Stand erreicht, müde war, so ließ sie sich nichts davon anmerken. Sie klang eifrig und munter. »Ja, Mr. President.« »Würden Sie bitte den Direktor der DEA wecken, zu Hause oder wo er sonst ist?« fragte er. Die Telefonistin war nicht überrascht. Wenn dieser Mann mit dem Präsidenten der Mongolei plaudern wollte, würde man es arrangieren. »Ich verbinde Sie sofort«, sagte die junge Frau tief unten in der Kommunikationszentrale. Rasch tippte sie etwas auf einem Computer-Keyboard. Winzige Schaltungen taten ihre Arbeit und ein Name leuchtete auf. Die Suche nach einer Privatnummer brachte eine 10-stellige Ziffer auf den Monitor, die zu einem gediegenen Townhouse draußen in Georgetown gehörte. Sie stellte die Verbindung her und wartete. Nach dem 10. Klingeln meldete sich eine schlaftrunkene Stimme. »Ich habe den Präsidenten für Sie, Sir«, sagte sie. Der Staatsdiener, ein Mann mittleren Alters, war schlagartig hellwach. Die Telefonistin verband den Chef der Bundesbehörde zur Drogenbekämpfung, offiziell als Drug Enforcement Administration bekannt, mit dem Zimmer über ihr. »Tut mir leid, dass ich Sie um diese Zeit störe«, sagte der Präsident, und sofort wurde ihm versichert, er störe keineswegs. »Ich brauche ein paar Informationen und vielleicht einen Rat. Könnten Sie heute früh um 9 im Westflügel sein?«